Wuff und Wow, Leadership mit Pfiff. Der Podcast rund um Führung mit Jasmin und Chrissy. Wir wollen führen, verbinden, begeistern auf allen Ebenen.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Heute Führung mit Geschmack und Haltung. Ihr dürft euch freuen auf einen tollen Gast in unserem Deep Dive mit einem Interview heute. Und natürlich zu unserem Thema, was bewegt uns zur OMR, was hatten wir schon angekündigt, ne?
Ja, genau, wir waren nämlich dort.
Bei einem Business Trip haben wir Hamburg besucht. Hamburg ganz im Zeichen der OMR. Ich fand, es war ein unglaublicher Vibe, der da in Hamburg überall geherrscht hat. Ich weiß nicht, weiß jeder, was die OMR ist?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, weil mir war es auch nicht wirklich bewusst, bis ich wirklich dort war.
Ja, Wahnsinn, ja. Das ist offiziell heißt es Online Marketing Rockstars. Philipp Westermeier mit seinem Podcast ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, OMR-Podcasts, wo er immer die High Society der deutschen Wirtschaft interviewt. Aber es waren 70.000 Menschen dort.
Ja, faszinierend, faszinierend.
Einige Hallen, Messehallen voll. Und es gab 5 Bühnen, in der auf denen die Marketingstars, Leute aus der Wirtschaft gesprochen haben. Ja, was hat dich da so beeindruckt denn?
Also, was ich ja immer an solchen Events wahnsinnig beeindruckend finde, ist es Wahnsinn, wie haben die das alles umgesetzt und in welchen Details? Also was da alles so unterwegs war, wie die Werbung, wie das mit dem Essen funktioniert hat, wie das mit dem Fun funktioniert hat. Es war immer sauber, ich fand das der Hammer.
Ja, das Konzept finde ich super,
also,
mit
ja,
dem Bändelchen, gell?
Ja, ja, mit dem Bändelchen, alles, wie man das mittlerweile aufbaut. Oder auch, dann waren lauter so, man konnte sich zu Konferenzen anmelden. Wie ist es wirklich?
Masterclasses.
Auf jeden Fall hat man dann sich davor anmelden können. Dann wurde man zugewiesen, welche man dann schlussendlich wirklich besuchen darf. Und dann waren die Messehallen unterteilt in extra Räume. Dann hat man Kopfhörer gekriegt, weil die waren ja nicht, wenn die durchs Mikro geredet hätte, hätte ja jede Masterclasses jeder hören können. Nein, man saß da drin, hat Kopfhörer gekriegt und die haben mit einem kommuniziert über die Kopfhörer und ich fand das echt, also wie durchdacht das war, sowas fasziniert mich einfach.
Ja.
Unglaublich. Genau. Und was mich danach beschäftigt hat, nicht währenddessen, war wow, Marketing an sich. Also ich dachte, in einem Bereich Marketing bin ich schon recht gut aufgestellt durch mehrere Fortbildungen, also ich habe das ja auch nicht gelernt. Aber was man alles machen kann heutzutage, die digitale Marketingwelt, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was es da alles gibt. Also es gab wirklich so Minuten, wo ich mich sortieren musste. Also so nach dem Motto, brauche ich nicht, weil ich einfach überfordert war, mich mit so vielen unterschiedlichen Sachen auseinandersetzen zu müssen.
Ja, Wahnsinn.
Um sich überhaupt entscheiden zu können.
Ja.
Also teilweise steht man vor denen und fragt sich, und wo genau soll ich das einsetzen?
Ja, genau. Das ist jetzt so hoch für mich. Ja. Bin ich raus? Genau.
Ja. Das war echt Hammer. Und in dem einen Masterclass saß ich drin. Ich bin jetzt nicht so der Englischheld. Und die haben eigentlich auch kein Englisch gesprochen. Das war ein deutscher Vortrag. Allerdings waren da so viele englische Fachbegriffe drin, dass es für mich als Englisch vorkam. Und ja, es war, ich musste mich hoch konzentrieren, war faszinierend.
Ja. Also wir waren ja zu dritt, ne? Und spannend fand ich, ihr kanntet euch gar nicht, du und Pauline, ihr kanntet euch vorher gar nicht. Und wir sind hier von Zürich losgeflogen und wir waren am Abend ganz schön müde dann auch, wenn man ganz früh da losfliegt und dann durch Hamburg. Aber es war so harmonisch insgesamt, zu dritt. Wir haben uns so gut verstanden, wir haben viel miteinander gelacht, wir haben doch aber das, was wir wollten, was wir auch rausziehen wollten aus diesen Tagen, mitgenommen. Dann haben wir, dank unserem Gast, der gleich kommt, wunderbar im Hotel Atlantik übernachten dürfen, was ja auch ein besonderes Erlebnis war. Wir haben.
Ja, und ich weiß jetzt auch, wo der Udo Lindenberg wohnt.
Was sie vorher überhaupt nicht wusste. Und wer hat ihn gesehen? Gott sei Dank hat mein Sohn abends angerufen, wollte mit mir sprechen. Ich war in der Lobby und da saß Udo Lindenberg. Und Jasmin sagte, wieso sitzt da Udo Lindenberg? Ja, das hat sie jetzt auch gelernt. Dafür hast du gesagt, hier steht Franka Lehnfeld neben dir. Und ich habe es nicht gewusst.
Nee, das war auch nicht ich.
Ach, das war Pauline. Also,
Also.
ich weiß nicht, wen Jasmin erkannt hat, aber wahrscheinlich gar keinen. Doch, doch, hast du
Nee,
schon
ich
ein paar
kenne
erkannt. Jörg
Christian.
Nowitzki hast du erkannt.
Ja, den habe ich. Die dann auf der Bühne habe ich teilweise doch erkannt.
Ja,
Der
der zum
ist
Thema Sport geredet hat, was tatsächlich auch sehr, sehr
Wahnsinn.
beeindruckend war.
Wahnsinn, ja.
Wie bescheiden jemand sein kann und wie fokussiert jemand auf das, was er erreichen will, ist.
Und das hören wir nachher auch im Deep Dive. Das ist wirklich spannend. Was macht erfolgreiche Menschen aus?
Ja, die
Ja.
Extrameile.
Wieso verratest du es jetzt
Ach
schon?
so, nein.
Ich
Okay, die Extrameile. Ja, Dirk Nowitzki hat die Extrameile gegangen. Und wir haben ja viele Vorträge gehört. Wir haben den Produktchef von ChatGPT gehört, den Nicolas Turley. Wir haben die CMO, die Marketingchefin von Netflix gehört. Ganz, ganz beeindruckende Frau, fand ich irre auf der Bühne. Ja, Verona Both. Okay. Aber wir haben ja wirklich sehr beeindruckende Leute gehört. Unter anderem für mich einer der besten Vorträge, die nicht über Marketing ging, sondern um Motivation und um unsere Wirtschaftsleistung im Moment, war René Obermann als ehemaliger Telekom-Chef, im Moment Aufsichtsratsvorsitzender von Airbus und ab 2027 von SAP, der sehr, sehr beeindruckend über die jetzige Wirtschaftslage, über die weltpolitische Lage gesprochen hat. Es hat mich bewegt, es hat mich tatsächlich auch ein bisschen mitgenommen. Aber er wollte an sich aufrütteln und sagen, dass wir alle im Moment keine Alternative haben, außer mit allem, was wir haben, für Deutschland und für Europa zu arbeiten, zu kämpfen, motiviert zu sein und unsere Wirtschaft wieder ganz nach vorne zu bringen. Und das fand ich einen sehr beeindruckenden und ja, es war ein Gänsehautmoment auch.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich finde es sehr schön, dass du das jetzt auch hier nochmal erwähnt. Dieses, jeder kann tatsächlich anfangen, wieder für Deutschland zu gehen und nicht sich aufregen über die, die für Deutschland alles machen müssen und Entscheidungen treffen müssen, sondern jeder kann bei sich anfangen und wieder dieses Wir-Gefühl entwickeln. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kam tatsächlich in dem Vortrag mega rüber. Und das war von ihm tatsächlich so eine Herzensangelegenheit. Also da hat er nicht für sein Unternehmen gesprochen, um da irgendwie Werbung machen, sondern tatsächlich für, der gesprochen für Deutschland.
Ja, für Europa, für
Ja.
Deutschland und hat dann nur gesagt, es geht mir auf den Zeiger, dieses Politiker-Bashing. Wir haben im Moment keine andere Wahl, wie die, die jetzt gerade vorne stehen, zu unterstützen und mit allem, was wir haben. Und vielleicht die extra Meile zu gehen. Und da kommen wir doch auch schon direkt in unser wunderschönes Interview mit Markus. Also, auf geht's in den Deep Dive. So, herzlich willkommen in unserem Deep Dive, lieber Markus Zillmann. Schön, dass du bei uns bist. Hey.
Hi, schön, dass ich bei euch sein darf.
Markus, du bist seit 20 Jahren in der Sterneküche tätig, seit 10 Jahren in der Führung und ganz frisch oder nicht mehr ganz so frisch, ihr habt letzten Herbst gestartet, im Buff Medical Spa oder Buff Medical Resort in Konstanz.
Genau. Die 20 Jahre hören sich immer hart an, weil ich mich dann selber alt fühle, aber schön, dass der Weg dann jetzt zu euch geführt hat, ja.
Ja, wieso hat denn der nach Konstanz geführt?
Weil der Bodensee so toll ist. Nein, tatsächlich war es die Liebe. Und nach, ja, wenn man sich das so anschaut als Koch, man hat ja seine Reisejahre, man kommt ein bisschen rum. Es ist nicht wie früher, dass man sagt, man lernt in einem Betrieb, bleibt bis zur Rente, sondern nach der Lehre beginnt die Lehre. Also man macht seine Ausbildung und sucht sich dann, so war es in meinem Fall, Küchen, in denen man arbeiten möchte, Küchen, wo man sich verspricht, was dazuzulernen. Man hat einen eigenen Antrieb. Und dann ging die Reise von Dresden, Berlin, Wien, Frankfurt, dann irgendwann an den Bodensee. Also kurzum, meine Frau kommt von hier unten und die Kinder brauchten ihre Großeltern. Und jetzt sind wir im wunderschönen Hegau gelandet.
Und dann starten wir direkt mit der ersten Frage rein, Markus. Wie hat sich denn der Führungsstil in der Küche in diesen Zeiten verändert, in denen du jetzt schon dort arbeitest? Also es sind ja immerhin schon 20, um es nochmal zu erwähnen.
Mhm. Sehr unterschiedlich. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, hat gerade in der Gastronomie der Passus vorgeherrscht. Die Leute kommen, sie fangen morgens an zu arbeiten und Nachmittag oder Abend ist dann irgendwann fertig. Also Stundenerfassung, relativ schwierig. Ich muss dazu aber auch sagen, wenn man die Jahre zurückdenkt, ich habe damals mein Abitur gemacht, habe mich relativ zeitnah für eine Ausbildung als Koch beworben und habe eigentlich 20 Absagen bekommen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob es am Passbild lag, kann auch sein, aber ich habe nicht mal... Ich habe nicht mal ein Vorstellungsgespräch bekommen und habe am Ende meine Ausbildung überbetrieblich in Dresden angefangen, an eine Schule, die gekoppelt war mit einem guten Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt. Aber im Prinzip war es so, es waren genug Mitarbeiter da. Also man hört von diversen bekannten Sterne-Restaurants in Deutschland früher, die Leute hätten sogar gezeltet davor für einen Arbeitsplatz. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, ich denke mal, wie in allen anderen Branchen, muss man sich wesentlich mehr um den Mitarbeiter bemühen. Mhm. Den Mitarbeiter sehen, den Mitarbeiter hören, weil halt doch nicht mehr alles selbstverständlich ist. Das soll jetzt auch nicht bedeuten, dass ich nur mit Unmenschen gearbeitet habe, Gottes Willen, so war es definitiv nicht. Aber es waren schon ein paar Exemplare dabei, die gerade in Stresssituationen halt nicht so reagiert haben, wie man sich das heutzutage vorstellt. Da würden jetzt viele Mitarbeiter heutzutage wahrscheinlich einfach die rote Karte zücken und sagen, hey, was willst du eigentlich? Ne? Also dann gehe ich halt woanders hin.
Wie ist das denn heutzutage, gerade in so Stresssituationen? Ich meine, es verändert sich ja definitiv in der Küche nicht.
Nee, aber naja, eine Stresssituation entsteht ja immer, denke ich, wenn davor schon was nicht geplant ist. Natürlich ist es so, Gastronomie, stellt euch vor, eine Riesenterrasse, Sonne, die Leute kommen, wenn die Sonne rauskommt und denen sind die Zeiten egal, denen ist egal, wie viele Tische da sind und die wollen einfach essen. Jetzt kannst du Glück haben, und die kommen über 2 Stunden verteilt. Oder du hast halt Pech. Ich sage mal so, das passiert so 2-mal im Vierteljahr. Wo es dann halt richtig abgeht, dann kommen die alle zusammen. Und dann entsteht natürlich Stress. Ihr müsst euch eine Küche vorstellen wie, na, da müssen ein paar Zahnräder ineinander greifen. Du hast im Prinzip den Küchenchef, mal mich jetzt vor hingestellt an diesem Posten. Der steht im Prinzip vor seiner Brigade. Und dann ist die Küche in Posten unterteilt. Also der eine macht die Vorspeise, der andere macht Fleisch, Fisch, Soßen. Die oder der andere macht dann die Beilagen, Gemüse, was weiß ich, was man sich so vorstellt. Und dann gibt es auch jemanden in der Patisserie für die Nachspeise. Und im Prinzip ist der Service am Gast, nimmt die Bestellung auf. Es wird nach hinten durchgegeben über ein Boniersystem. Und dann macht der Küchenchef eigentlich die schöne Aufgabe, nur Ansagen machen und probieren. Leider passiert das nicht so oft. Macht eine Ansage und im besten Fall sagt das Küchenteam dann auch noch jawohl oder oui oder wie das immer war früher. Und dann geht jeder seine Arbeit mit seinen Zahnrädern. Die Vorspeisenposten fängt an, seine Vorspeisen zu richten. Dann wird nach dem Service geklingelt, die nehmen das raus, die nächsten Gänge werden abgerufen. Und wenn man sich dann halt mal vorstellt, dass das auch mal passiert, wenn du im Prinzip 60 Tische offen hast oder halt auch mal sagst, es gibt nicht nur 2 Gänge oder 1 Gang, sondern auch mal 8 Gänge, dann kann man das ja ein bisschen hochpotenzieren und dann gehen halt 500, 600, manchmal auch 900 Teller über den Pass und das im Prinzip so in 3 Stunden.
Wow.
Und dann muss das schon funktionieren. Da muss jeder vorbereitet sein, da muss auch jeder seinen Kopf beisammen haben. Klar, und wenn das dann mal stressig ist, früher wurde gebrüllt, also wahrscheinlich nicht alle, aber ich sag mal so, ein Mitarbeiter, der dann noch angeschrien wird, der arbeitet jetzt auch nicht besser oder schneller. Also das kann man vergessen, das bringt am Ende gar nichts. Ja.
Und jetzt verrat uns, wie machst du das?
Beten. Nein, warte.
Na gut. Vorbereitung, hast du vorhin gesagt?
Genau. In der Küche heißt es mise en place. Das heißt, es ist eigentlich nie so, dass wenn ein Gast kommt und es heißt jetzt, der nimmt jetzt einen Schnitzel lapidar, dass man dann erstmal anfängt und denkt, man geht jetzt mal ins Kühlhaus und holt sich ein Stück Fleisch und schneidet das zu und haut das platt, sondern da müssen gewisse Sachen vorbereitet sein. Das macht man am Nachmittag oder Vormittag, das heißt, die Posten werden gefüllt. Man hat ja Reservierungslisten, man weiß, welche Katastrophe jeden Tag auf einen zurollt, im Spaß, und bereitet sich entsprechend vor. Und wenn das halt mal aus dem Ruder läuft, dann ist es meist mangelnde Vorbereitung oder mangelnde Kontrolle. Das ist auch die Aufgabe vom Küchenchef oder vom stellvertretenden Küchenchef zu schauen, die Leute anzuleiten, in die Posten reinzuschauen, zu sagen, ey, guck mal, das brauchst du noch oder da könnte es eng werden und so weiter. Und wenn du das halt nicht verfolgst oder dein Team nicht in die Richtung führst, dann ist es halt meist so, dass es im Chaos endet. Aber wenn du das halt anders machst, dann ist so ein Tag, so ein Mittag, so ein Abend, wo du halt richtig Gas gegeben hast und wo das auch funktioniert hat, was ja auch die Regel ist, auch einfach cool fürs Teamgefüge. Weil du am Ende des Tages, auch wenn der lang war, gehst du aus der Küche raus und sagst, cool, wir haben zusammen was gerissen.
Wollte ich gerade nachfragen. Also das heißt, wenn ihr so einen Tag gewuppt habt, der richtig chaotisch war, feiert ihr das am Abend?
Früher ja, jeden Abend.
Ja.
Als es noch nicht 20 Jahre waren, ja. Zum Teil, ja. Also ich kann mal sagen, wenn man dann in so einer Großstadt arbeitet und ein paar Kollegen hat, die auch Lust haben, sich im Nachtleben noch so ein bisschen zu beteiligen, dann feiert man sich schon mal auch mal bis um 2 oder um 3. Der nächste Morgen wird dann ein bisschen härter, da feiert man sich ein bisschen weniger, aber man muss ja die gleiche Leistung erbringen. Aber es ist schon wichtig, auch dass man am Ende sagt, hey, heute war super, genauso ist es aber auch wichtig zu sagen, heute war nicht so gut, weil das, das und das und dann justiert man nach.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, so ein bisschen auf das Feiern und die Wertschätzung, weniger das Nachtleben in
Ja.
Frankfurt, sondern tatsächlich, jetzt ist es ja sehr, sehr wichtig, das wissen wir hatten das schon zum Thema Wertschätzung, die Jasmin und ich, im Hundetraining, bei Kindern, bei Menschen, diese persönliche Wertschätzung, die Stärken zu stärken, die zu ermitteln und die dann natürlich auch mal mit dem Mitarbeiter zu besprechen. Jetzt siehst du ja an so einem Abend, so stelle ich mir das vor, du siehst ja, was macht jemand gerade gut, wo hat einer vielleicht Schwierigkeiten, der steht jetzt gerade bei der Vorspeise und ist damit eher überfordert gewesen. Mag sein, dass die Planung nicht so gut war oder ne, mit irgendwas war er überfordert. Dann stelle ich mir jetzt vor, im normalen Managementumfeld spricht man dann mit dem Mitarbeiter, ne, was gut war, was nicht so gut war. Und das, was nicht so gut war, versucht man natürlich mit ihm zu trainieren oder besser zu machen. Gibt es solche Situationen nach so einem Abend oder wird es am Morgen dann gemacht? Oder nimmst du die dann einzeln und besprichst auch einzeln mit deinem Team über, also sprichst über Stärken und über Wertschätzung und
Definitiv, weil ich mir immer sage, wenn Dinge nicht funktioniert haben, ich als Küchenchef in dem Falle trage ja die Verantwortung dafür. Ich finde, man kann es sich ja nicht so einfach machen und sagen, naja, der hat jetzt einen Fehler gemacht und es ist allein seine Schuld. Es muss ja dann an der Führung hängen oder es muss ja an der Kommunikation hängen. Es kann ja nicht sein, dass jeder einfach mal einen schlechten Tag hatte, wenn es dreimal schief geht, sondern dann ist ja eine Struktur nicht gegeben, eine Kommunikation nicht gegeben und so weiter. Meist, wenn der Abend vorbei ist und es ist was schiefgelaufen, man stellt sich kurz an die Seite, man redet mal 5 Minuten oder man setzt sich ins Büro, man hört vor allen Dingen auch mal dem Mitarbeiter zu, wie er das sieht. Ich muss ja erstmal immer fragen, bevor ich alles einschätze, wie war es denn für jeden oder wie hat es er gesehen, wie war die Situation. Wenn ich jetzt da vorne stehe und immer nur meine Sicht darauf projiziere, ist das ja nicht, was der Mitarbeiter von dem Abend in seinem Kopf hat. Und dann muss man natürlich sagen, klar. Also Küchengebrüll an die Seite, aber es kann ja schon mal sein, wenn was funktionieren muss, dass man eine klare Ansage macht. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns so. Und wenn es dann halt mal jemanden getroffen hat mit der Ansage und er war dann vielleicht nicht so happy darüber oder es war halt nicht der erfolgreiche Abend für ihn, dann redet man halt kurz. Wichtig war immer oder ist, finde ich, dass die Leute auch positiv aus dem Tag rausgehen. Also es bringt nichts, dass sie dann nach Hause gehen und sich im Bett den Kopf zermartern, weil der Abend irgendwie nicht gut war, sondern das sollte schon aufgeklärt sein, weil nach der Arbeit ist irgendwo, dann geht die Tür zu und dann ist auch mal wieder gut. Es gibt ja noch was anderes.
ja, mega schön.
Ja.
Wenn es jetzt in so einem Team mal Konflikte oder Spannung gibt, das kriegst du ja sicherlich auch mit. Du erlebst es ja, dass vielleicht sich zwei nicht so mögen oder so. Wie ist da dein Ansatz? Es geht ja nicht nur übers Feiern, sondern tatsächlich sprichst du es an oder wie?
Ja. Muss ich auch. Ich finde, die Leute machen sich manchmal unheimlich schwer, mal miteinander zu reden. Das würde, glaube ich, viele, viele Sachen auch mal einfacher machen. Jetzt bin ich auch in Anfang meiner Führungszeit, dachte ich immer, ich habe da meine Sicht, ich muss das jetzt aufklären, ich muss da gewisse Dinge hinschieben, dass es passiert, weil der eine so gehandelt hat und der andere so, war oft ein Fehler, weil Spätestens in dem Moment, wo ich angefangen habe zu argumentieren, warum es denn so war. Jetzt zum Beispiel, jemand hat einen Konflikt miteinander oder irgendwas hat an dem Abend nicht funktioniert und ich habe nur meine Sicht drauf gespiegelt. Dann sagte die Person, die dann quasi in der Schuldecke war, wenn man es so sagen darf, naja, aber für mich war es ja anders. Das heißt, nach ein paar Jahren und ein paar Fettnäpfchen habe ich zu mir gesagt, pass mal auf. Oder der Klassiker, du kommst außenfrei zur Arbeit, es ist irgendwas passiert und du kriegst von jemandem die Story erzählt oder wie der Ablauf war. Dann gehe ich erstmal zu den Leuten, die beteiligt waren, frage jeden Einzelnen und frage dann nochmal jemanden, der dabei war, der das ein bisschen neutraler einschätzen kann. Das macht die Sache auch einfacher, weil wir reden ja jetzt nicht über weltbewegende Dinge. Ne? Das Leben geht weiter, auch wenn mal was schief ging. Und dann versuche ich das an den Tisch zu bringen. Und ich sage den Leuten oder meinen Kollegen, Kolleginnen auch gerne, redet doch einfach mal miteinander. Ist jetzt auch gerade in Konstanz das Haus, das ist eine Neueröffnung. Die Leute müssen sich finden. Ich mache manchmal Witze meinen Kollegen gegenüber. Ich habe jetzt jemanden, der kommt aus Russland, ich habe jemanden aus Italien. Der aus Italien, der kann nicht so gut Deutsch und der andere kann nicht so gut Englisch. Das ist ja schon mal ein gutes Puzzle, die zusammenzubringen. Und dann mache ich halt mal einen Witz in beide Richtungen und skizziere den so bildlich, wie ich mir vorstelle, wie sie da in der Küche stehen. Der eine an dem einen Eck, der nicht spricht, und der andere am anderen Eck, der auch nicht spricht. Und dann mache ich da manchmal einen Witz darüber. Das muss ich jetzt halt ein paar Mal machen, damit die auch wirklich anfangen, miteinander auch zu reden, wenn ich halt nicht da bin. Manchmal geht das spaßig, aber das musst du halt oft wiederholen, wiederholen. Das passiert nicht, wenn du es einmal sagst und dir wünschst. Also da muss man schon dranbleiben. Ja.
Ich finde das mega spannend, wie viel Teamarbeit da eigentlich deine Arbeit ist. Und vor allen Dingen, was wir jetzt ja vorhin gerade gehört haben, es muss ja alles so Hand in Hand laufen und dieser Teller entsteht ja wirklich im Team. Also das ist ja das Faszinierende. Und ich finde auch viele Unternehmen, die sprechen Dinge nicht so an, weil sie denken, das ist gar nicht so das Team-Denken und lassen es einfach laufen, bis es dann richtig knallt. Und da das direkt anzugehen, das finde ich jetzt auch wieder ein mega Learning. Vor allen Dingen eben, man sieht ja immer das Ergebnis sofort wieder auf dem Teller. Und ich ergänzend dazu, was mir jetzt sehr gut gefallen hat, und ich glaube, das ist ein sehr unterschätzter Faktor, ist das Thema Humor.
Ja.
Ja, also es zeichnet dich ja ohnehin aus. Aber wie wichtig Humor in so einem Team ist, ich finde auch Humor in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Beziehung. Ich glaube, mit Humor ist manchmal so vieles zu retten und so vieles gut zu machen. Da kommen wir auch zu der Frage, was du denn über Leadership gelernt hast, was auch außerhalb der Küche funktioniert. Also, du erwartest jetzt gerade dein drittes Kind. Den dritten Jungen, das ist einfacher, glaube ich, für dich, wie Mädchen zu führen, gefühlt.
Kann sein, ja.
Ich komme auch nochmal gleich zu, wie viele Frauen hast du eigentlich im Team?
Tatsächlich fangen im Juni jetzt nochmal zwei an. Wir haben gesagt, wir strukturieren das auch mal ein bisschen anders. Wir sagen nicht, wir haben ein Küchenteam, was alles für sich macht und ein Serviceteam, was alles für sich macht. Das Schöne ist, ich konnte es von Anfang an strukturieren. Ich habe gesagt, wir machen Dinge gemeinsam. Bis jetzt läuft das ganz gut. Mal sehen, ob das so bleibt. Im Moment sind wir 50-50.
Wow.
So gesehen. Dann kriege ich zwei Damen dazu noch für die Küche und im Juli noch einen Herren. Und dann ist das ja, relativ ausgeglichen. Das ist aber auch wichtig. Ich will auch mal was sagen zur Gastronomie. Gerade Frauen. In meinem prägendsten Betrieb, in dem ich in München war, waren Zwei-Sterne-Restaurant. Relativ bekannt auch. Wir
Darfst du
hatten
das sagen oder nichts, was
Ach,
Tanz ist, ne?
das Tantris in München, ja. Das ist im Prinzip dadurch bekannt geworden, dass damals mal ein Ehepaar, was eigentlich in der Immobilienbranche in München tätig war, die haben in den 70er Jahren gesagt, wir möchten essen wie in Frankreich. So, und dann haben die sich das Ding gebaut. Er hat im Nachhinein immer gesagt, er hätte sich auch ein Schloss bauen können und damit weniger Geld versenkt. Und dann haben die halt den Eckart Witzigmann nach Deutschland geholt. Der hat damals für die Kennedys gekocht. Und so ist das entstanden. Das war dann auch das erste Sterne-Restaurant Deutschlands. Der Herr Witzigmann ist dann weg. Der hat seine Auberginen gemacht, hat als erster drei Michelin-Sterne in Deutschland gekocht. Und dann kam der Heinz Winkler und dann kam der Hans Haas. Und beim Hans Haas war ich. Und wir hatten eine Sous-Chefin, die Sigi. Sigi ist sehr erfolgreich in München, muss ich auch mal spoilern. Wernighof, großartig. Wer essen gehen will, Gastfreundschaft haben will, geht zu Sigi. Und dann ist das Thema Frau in der Küche. Jetzt stand die Frau da als Stellvertretung. Die Stellvertretung ist meist ein bisschen gestresster als der Küchenchef, muss ich mal sagen, weil die steht mit einem Bein im Büro und mit einem Bein in der Küche. Also die muss dann gucken, dass die Küche läuft. Und wenn der Küchenchef dann kommt am Pass, so wie das früher schön war, dann müssen die Dinge halt funktionieren. Das strukturiert sie. Und die musste natürlich in so einem Stall mit 15, 16 Köchen um sich rum, lauter so junge Leute, meinen, sie haben die Welt schon erobert, musste die halt auch mal sich beweisen. Die musste auch zeigen, pass mal auf, wir tanzen jetzt noch mal eine Pfeife. War einfach so. Wir hatten nicht wie so ein klassisches Sterne-Restaurant 20 Sitzplätze, sondern 120. Also da jetzt sind am Abend 800, 900 Teller über den Pass gegangen. Und die musste halt zäh sein. Und ich finde, Frauen in der Gastronomie sind meist, finde ich, wenn sie dann auch erfolgreich sind, viel, viel zielstrebiger, viel, viel geradliniger, auch viel, viel zäher als wir Männer. Das ist wirklich so. Also das Pipi in den Augen hat eigentlich zuerst der Mann, meiner Ansicht nach, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Wenn es nicht die emotionalen Themen sind, ja. Aber gerade als Frau in der Gastro sich da durchzusetzen in diesen Rudelverhalten, was es früher auch war, also Hut ab, Chapeau. Aber das machen halt viele und viele sehr, sehr erfolgreich auch. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen kurzen Einschub. Fand ich sehr, sehr spannend. Und nur noch mal zu der ursprünglichen Frage, die ich eigentlich fragen sollte, nämlich, was hast denn du außerhalb der Küche gelernt beim Thema Leadership, was du auf deine bald drei Jungs oder ja, vielleicht auch Tiere hast du keine, ja, auf Freundschaft, auf Partnerschaft, auf Kinder übertragen kannst?
Vielleicht wollte ich um die Frage rumkommen. Ja, wir können auch noch mal über meinen Humor sprechen mit meiner Frau, die gerade hochschwanger ist. Die kann das auch ein bisschen dediziert darstellen. Ich denke mal, privat ist auch immer schön, wenn man seinen Kopf mal ein bisschen in Sicherheit bringt. Das ist ja das Problem. Ich glaube, also nicht das Problem. Ich glaube, privat bin ich vieles gar nicht das, was ich jetzt erzähle oder was ich so hochhänge. Dann mache ich auch viel, viel mehr Fehler. Also mit Kindern, ich glaube, ihr wisst es alle, wenn es dann auch drei sind, ich glaube, das wird schon ein ziemlicher Kampf. Und wenn ich an heute Morgen denke, naja, ob man immer so richtig handelt, wie man seine Kinder dann bewegt, endlich zu frühstücken oder sonst was, schwierig. Ein Punkt, den hatte ich tatsächlich auch mal in dem Leadership-Training, den ich ganz, ganz hochhänge, auch auf Arbeit, weil es gibt ja auch mal Leute, man hat ja eine Emotion bei Personen, ob es jetzt privat ist oder auf Arbeit. Da kann mal einer was falsch machen, das kann einen ärgern und dann kriegt er ja wie so ein kleines Anhängsel. Aber in dem Training wurde immer gesagt, der Ausgangspunkt von allem, was ihr macht, ist das Ja zum Menschen, egal was er gemacht hat. Also das Ja zu der Person, die vor dir steht. Und egal, wie die dich geärgert hat oder wie sie dich genervt hat, geh in das Gespräch und sag erstmal, zieh das glatt. Sag Ja dazu. Und ich glaube, das ist wichtig. Ganz einfach,
Sehr schön,
um
ja.
fair zu bleiben.
Ja.
Ob ich das privat jetzt immer hinkriege, weiß nicht. Ich bin halt privat auch nicht anders als andere.
Vielen Dank. Markus, so zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, es gibt ja viele Mythen über die Küche, über Führung in der Küche. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne mitgeben möchtest, wo du sagst, das mit den Frauen fand ich ein sehr schöner Einschub? Also sowieso, weil ich eine bin und weil ich das Thema zäh total gut finde.
Ja.
Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch da dazu sagen?
Es hört sich ja manchmal so einfach an. Man geht essen und man kriegt einen Schnitzel. Ja. Meistens ist es halt doch nicht so einfach. Gerade wenn du sagst, du legst eine gewisse Qualität, ein gewisses Mindset auch dahinter. Und die Leute, die da arbeiten, die meisten wollen sie auch gut machen. Es ist immer die Frage, wie gut können sie es machen oder zu was sind sie befähigt. Aber jeder kommt ja hin und legt im Prinzip sein Herz auf den Tisch und arbeitet da los. Und ich muss mal sagen, Gastronomie, wenn ich da an mich zurückdenke, da in München, also wir haben jeden Tag 16, 17 Stunden gearbeitet. Das war einfach so. Und dann sind wir abends immer noch heimgegangen und haben Danke gesagt für den wunderschönen Tag und haben uns auf unsere 5 Stunden Schlaf gefreut. Aber das hätten wir ja auch alle nicht gemacht. Die Bande, die wir da damals waren, die sind übrigens die meisten auch erfolgreich geworden. Hätten wir nicht gesagt, wir haben ein Ziel vor Augen und gehen diesen extra Step, um irgendwann mal an einen gewissen Punkt zu kommen, einfach um besser zu sein. Das gehört dazu. Das schafft man meist in 8 Stunden nicht. Und das ist irgendwo auch das Schöne, man steht ja zusammen da drin und wenn man die anderen Leute 16 Stunden am Tag sieht, also man sieht sie mehr als seine Eltern, mehr als seine Frau, Freundin, Kinder zum Teil und da gibt es ja fast keine Geheimnisse. Man lässt ja positive, negative Emotionen und so weiter raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Gastronomie ist schon nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Gute Gastronomie hat viel mit Führung zu tun und mit Konzepten und mit am Ball bleiben und vielleicht beim nächsten Schnitzel einfach mal drüber nachdenken. Aber genauso sagen, wenn das nicht gut war, ist ja auch wertschätzend, mal das Feedback zu geben und zu sagen, ihr habt ihr euch vielleicht ein bisschen vertan oder sind wir anders von euch gewöhnt, gehört dazu. Aber wie gesagt, es sind viele motivierte Köpfe, die da auch rumlaufen, auch von der jungen Generation. Es gibt nicht nur die lazy Leute, wie man es vielleicht sagt. Und es macht schon auch noch Spaß, ja.
Und eins kann ich ja so aus dem privaten Umfeld von dir sagen, du machst das, was du machst, ja wirklich mit totaler Leidenschaft und mit Begeisterung. Sonst würdest du nicht privat auch noch irgendwelche sensationellen Gerichte kochen, die wir dann zum Teil sogar genießen dürfen.
Da komme ich dann auch mal vorbei.
Ja, gerne. Ich koche gerne für viele.
Vielen herzlichen Dank, Markus.
Ich danke euch.
Ich fand das Gespräch gerade mega, mega toll. Und jetzt kommen wir ja auch zu dem Punkt, was können wir mitnehmen, was sind unsere Hacks, die wir dann auch mitgeben wollen aus dem Gespräch und die Learnings. Und tatsächlich diese Extrameile, die Chrissy ja auch schon im Vorspann erwähnt hat und die jetzt auch der Markus gesagt hat, eben der Erfolg entsteht nicht in 8 Stunden Arbeit, sondern 16, 17 Stunden und das jeden Tag. Und dann freut man sich und ist trotzdem noch dankbar für das, dass man so einen geilen Tag hatte, geht 5 Stunden schlafen und steht schon wieder voll motiviert bei der Arbeit. Und das finde ich tatsächlich, das macht's aus. Also viele denken immer, ja, da mache ich so ein bisschen was und dann baut sich das auf und lieber smart statt hart. Aber ganz ehrlich, am Anfang, wenn man irgendwo wirklich hin will, dann ist es Arbeit. Und ich kriege auch immer wieder dieses Feedback, Jasmin, du machst so viel, du musst doch mal schlafen, du musst doch mal auf dich achten, fahr doch mal runter. Ja, mache ich. Ich mache das tatsächlich. Der Unterschied ist, dass meine Arbeit schon Arbeit ist, die mir richtig Spaß macht, weil es meine Leidenschaft ist. Ja. Und es kommt mir nicht so vor, wie jetzt andere sind, boah, die arbeiten den ganzen Tag. Ich mache das tatsächlich gerne. Also, wenn ich mit meinem Schatz am Morgen im Bett liege, dann wache ich auf wirklich mit diesem, oh, ich freue mich gleich wieder loslegen zu können.
Und so geht's mir auch. Jeden Tag tatsächlich ist mir egal, ob es Samstag oder Sonntag ist oder ob es Montag oder Mittwoch ist, weil ich mittlerweile in dieser schönen Situation bin, nach vielen, vielen die Jahren, ja, Jahrzehnten im Leadership Coaching, dass ich die Jobs machen darf, die mir richtig Spaß machen. In den ganzen 18 Jahren gab es schon auch mal Situationen, wo ich nicht so gut fand, aber im Normalfall tue ich das, was mich begeistert. Und das hat man ja auch bei Markus gehört. Das macht er wirklich.
Genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach auch der Trick. Mach was mit Leidenschaft, mach's mit Mehrwert. Also gib wirklich alles und dann wirst du erfolgreich.
Ja, die Extrameile, die auch Dirk Nowitzki gesagt hat. Ja, tatsächlich immer ein bisschen mehr wie andere, weil er das, was er getan hat, völlig fokussiert getan hat.
Ja.
Ja, es gab noch ein zweites Learning für mich und das ist was, was ich meinen Coaches ganz oft mitgebe. Er hat von Konflikten im Team gesprochen und er hat auch gesagt, wie hat er anfangs reagiert? Da hat er mal mit dem gesprochen, der eher betroffen war. Also man sagt in der Kommunikationspsychologie mit dem Opfer und dann wieder mit dem Täter und am Ende wollte er der Retter sein. Also man nennt das das sogenannte Dramadreieck. Und aus dem Dramadreieck kommst du nicht mehr raus, beziehungsweise bist mit drin und wirst nachher vom Retter zum Täter oder zum Opfer, wenn du dich da reinbegibst und einzeln mit dem Menschen sprichst. Und ich sage meinen Führungskräften immer, da gibt es einfach fallen ganz viele rein, eine ganz einfache Regel. Entweder die zwei Menschen regeln es untereinander als erwachsene Menschen, dann will ich davon nichts hören. Oder aber ich spreche mit allen Beteiligten. Und es gab in meiner Führungsarbeit schon den Moment, dass die eine über die andere schimpft, zu mir kommt, sagt, du musst mit ihr reden. Ich dann sage, das mache ich sehr gerne, ich hole sie dazu, lass uns gemeinsam mit ihr reden. Nee, 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 nee. Also so war es jetzt doch auch nicht. Ich wollte eigentlich nur, das war ja meine Pflicht, dir das als Chefin auch zu sagen, dass du das weißt. Nein, lasst euch in dieses Drama-Dreieck nicht reinziehen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder die beiden regeln es oder wir regeln es zu dritt. Das ist, wenn man sich das mal aufmalt, dieses Täter, Opfer, Retter, dann, ne, der Retter spricht mit dem Opfer. nachher redet der dann mit dem Täter und der Täter findet es dann ganz fies, dass der Chef mit mir geredet hat und schimpft dann auf einmal mit dem Opfer über den Chef, dann ist nämlich der Chef auf einmal das Opfer. Also ihr kommt da nicht mehr raus. Deswegen heißt es Drama-Dreieck. Kann man aber auch nachlesen, gibt es in der Kommunikationspsychologie viel. Und diese Falle erwischt uns alle irgendwann mal ein bisschen. Und nicht nur in der Führung, sondern vielleicht auch im Privaten. Das ist ein Learning, was ich gerne mitgeben würde.
Ja, und da einfach auch für diese Folge noch ein bisschen den Hund mit reinzunehmen, da ist genau das Gleiche. Ich als Coach rede ja auch nicht nur mit dem Hund oder mit dem Mensch, sondern gucke dann, dass die Kommunikation untereinander wieder stimmt. Und vor allen Dingen, dass man sich richtig zuhört, also wirklich hinschaut, was ist es eigentlich, was derjenige tatsächlich jetzt gerade sagt, ohne meine Interpretation. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Hack, den ich auch wieder sehr interessant fand, auch bei dem Gespräch mit Markus. Und das ist Reflexion. Das braucht es nämlich wirklich auch mit dem Hund. Das braucht es eigentlich überall im Leben. Irgendwo, wenn was schief geht oder auch wenn man weiterkommen will, brauchst Reflexion. Du musst dich selber reflektieren können. Wie hast du reagiert? Wie kannst du es verbessern? Was ist gerade passiert? Wie kannst du es verbessern? Und das auch mit dem Hund. Warum ist jetzt gerade eskaliert? Und dann nicht, was hat der alles falsch gemacht? Sondern bei sich anfangen und reflektieren. So, wo kann ich jetzt bei mir was verbessern, dass es sich wieder anders auf den Hund auswirkt?
Ja. Die erfolgreichsten Führungskräfte, wirklich richtig erfolgreiche Menschen, sind immer die, die am reflektiertesten sind, die fragen nach Feedback, die wollen gecoacht werden, die wollen begleitet werden, die wollen erfolgreich sein und sagen, guck doch mal drauf. Und ich erkläre dann meinen Führungskräften immer, deswegen muss ich nicht besser sein. Als Reitlehrerin im Sport oder als Trainer im Fußball, Jürgen Klopp war nie so gut wie seine Mannschaft, die er trainiert hat, als Fußballer selber. Es geht nicht darum, dass der, der dir Feedback gibt, besser ist wie du, aber kompetent im Feedback geben. Und das heißt gar nicht, dass der sich über jemanden stellt, aber ich muss bereit sein, so ein Feedback anzunehmen. Und manchmal frage ich mich, wenn sehr erfolgreiche Menschen das als Basis nehmen, sich immer wieder zu reflektieren, um besser zu werden. Es sind immer die Unerfolgreichen, die es nicht tun. Ja, das würde ich jetzt gerne so stehen lassen.
Ja.
Und wir freuen uns, weil wir waren ja auf der OMR und wir haben das Thema, wie vermarkte ich einen Podcast, noch nicht so wirklich durchschaut, aber
viele Tipps bekommen.
Was wir mitgenommen haben ist, dass wir euch gerne einbinden würden. Also, wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, was ihr spitze findet, wo ihr sagt, das fände ich super, wenn ihr mal darüber redet, dann schreibt uns gerne eine persönliche Nachricht. Ihr findet auch alle Infos in den Shownotes, wie ihr Nachrichten schicken könnt, wohin ihr Nachrichten schicken könnt oder aber auch über unsere Webseiten, über unsere E-Mail, über WhatsApp, egal, ihr werdet es rausfinden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dazu einfach mal eine Meinung abgibt.
Genau. Wir werden es jetzt auch so machen, dass wir das Thema schon früher einfach veröffentlichen und dann könnt ihr gezielt dazu Fragen stellen und gerne per Sprachnachricht, dann können wir sie ablaufen lassen. Also vorausgesetzt, du möchtest es, ansonsten schreibst du sie einfach, aber dann können wir sie ablaufen lassen und dann können wir direkt eure Fragen im Podcast beantworten.
Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen und auf eure Ideen. Bis bald.
Ciao, ciao.